Lieber himmlischer Vater, hab du Lob und Dank, dass wir dich einladen dürfen, dass du jetzt als unser ganz besonderen Gast mitten unter uns bist. Wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Herzen öffnest, dass du uns bereit machst, Herr, die Herausforderung des Missionsauftrags für uns ganz persönlich anzunehmen, dir zu vertrauen, mit dir zu gehen. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns die Herzen öffnest, damit wir diese Freude an deinem Wort, an deinem Auftrag entdecken. Ich bitte dich, Herr, dass du uns bewusst machst, wie hoch der Wert einer Menschenseele in deinen Augen ist. Und dass wir mit demselben Maß messen. Hab dir dafür Lob und Dank. Im Namen Jesu. Amen.
Vielen Dank, Guido. Ich freue mich, dass ich zu diesem Thema sprechen darf. Ihr wisst, es ist mir ein Herzensanliegen, über das Thema Zeugnis zu sprechen. Ich habe ja nun schon vor, ich glaube, 3 Jahren war es, zu dem Thema hier gesprochen, und ich muss mir Mühe geben, nicht die gleichen Illustrationen und Anekdoten und Erfahrungen nochmal zu erzählen. Und ich bitte um Nachsicht, wenn mir die ein oder andere Geschichte denn doch rausrutschen sollte. Aber ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mir extra von Christoph nochmal die DVD geben lassen und habe mir rausgeschrieben, welche Illustrationen schon verbraucht sind, sozusagen. Das wäre ja auch traurig, wenn in den letzten 3 Jahren nichts Neues passiert wäre, nicht? Wenn wir über das Thema Zeugnis geben, Mission, Heimatmission, Gemeindewachstum sprechen, dann sind vielleicht ein paar Vorüberlegungen angebracht. Ich meine, theoretisch, Gott ist allmächtig, er könnte doch einfach so per Entscheidung dafür sorgen, dass alle Menschen gerettet werden. Auf dem anderen Extrem könnte Gott doch sagen, also diese Menschen sind mir zu kompliziert und zu rebellisch, ich lasse sie alle verloren gehen. Da sind noch genügend andere Welten, die ich habe. Aber irgendwo dazwischen stehen wir jetzt. Und die Frage, die ich zunächst habe, ist, warum sollen wir uns denn überhaupt mit Zeugnis, mit Mission, mit Seelenrettung abgeben? Das ist mühselig, die Erfolge sind gering, es wird einem häufig nicht gedankt. Warum? Und wenn ich mir das so überlege, dann habe ich für mich eine klare Antwort darauf gefunden. Ich glaube, wir müssen das im größeren Zusammenhang des großen Kampfes sehen. Da ist Luzifer, der beschuldigt Gott, ein Tyrann zu sein, der behauptet, sein Gesetz sei ungerecht, er sei ungerecht, er selbst, Luzifer, könnte das besser, die Regierung im Universum, und dass niemand freiwillig Gott folgen würde. Ja, ihr kennt die Hiob-Geschichte. Ja, wo Luzifer, Satan, Gott beschuldigt, der ist dir doch nur deshalb treu, weil du ihn materiell so reich segnest. Wenn du ihm das wegnimmst, ist er dir nicht mehr treu. Und ich glaube, in dieser Situation befinden wir uns. Wir sind, ob wir das wollen oder nicht, wir sind Teil dieses großen Kampfes geworden. Und wir haben es in der Hand. Wir haben es in der Hand, als kleine Menschen, Gott in diesem großen Kampf gut aussehen zu lassen, indem wir nämlich freiwillig, obwohl uns niemand zwingt, obwohl uns niemand dafür eine Belohnung verspricht, wenn ihr das tut, kommt ihr in den Himmel. So ist es ja nicht. Obwohl wir das wirklich freiwillig tun, ja, es nicht tun müssen, tun wir es freiwillig und helfen mit, dass Gott gut aussieht am Ende, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Das ist, glaube ich, auch wahre Nächstenliebe, dass uns die Menschen um uns herum nicht egal sind. Ja, man könnte ja auch sagen, ist doch, wenn der nicht gerettet werden will, ist doch sein Problem. Der weiß doch, wo die Adventgemeinde ist. Ja, könnte man ja sagen. Nein, ich glaube, dass die wichtigste Aufgabe, wozu leben wir hier? Wozu gibt es uns auf dem Planeten? Wozu gibt es mich? Und die Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist, damit ich ein ganz bisschen mithelfen kann, damit Gott vor dem Universum im großen Kampf gut aussieht, damit die himmlischen Wesen und auch die Menschen spätestens bei der Endabrechnung dastehen und sagen, jawohl, Gott hat Recht, Gott ist Liebe, Gott verdient mein Vertrauen. Guck mal, was diese Menschen alles getan haben, damit andere gerettet werden. Also ich glaube, das ist das Nobelste, das Wichtigste und dafür leben wir. Ja, also ein schönes großes Haus zu haben und nachher ein Grabstein, auf dem der Name steht, in Goldschrift, das kann es ja wohl nicht sein. Dafür leben wir nicht, nicht. Und das Schöne ist, wir machen das ja nicht alleine. Es ist ja nicht so, dass wir aus unserer eigenen Intelligenz oder aus unserem eigenen Können heraus hier etwas sehr Schweres erledigen müssen. Gott durch den Heiligen Geist ist mehr als bereit, uns zu helfen, uns erfolgreich sein zu lassen. Wir müssen nur bereit sein, den ersten Schritt zu gehen. Ich meine, wir wissen ja aus dem Neuen Testament, dass Gott die Steine reden lassen könnte, wenn wir nicht reden. Ja, wäre auch viel billiger. Ich meine, wenn wir statt Predigern nur Steine einstellen würden, die sind sehr genügsam. Ja, ich meine, das wäre schon spektakulär, wenn die Steine da so am Wegesrand sagen, hallo, Christus kommt bald. Okay, also theoretisch könnte Gott das alles machen. Aber nein, er geht das Risiko ein, mit unvollkommenen, sündigen Menschen zu arbeiten, um sein Werk zu bauen. Das ist schon alleine eindrucksvoll. Und wenn Gott nicht Steine nimmt, um Menschen zu erreichen und Menschen zu retten, vielleicht benutzt er hin und wieder auch Chinesen. Davon gibt es ja so viele. Nicht ganz so viele wie Steine, aber auch viele. Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Und wir werden das gleich alles ganz systematisch angehen. Aber ich muss euch ein paar Geschichten erzählen erst. Ja, mit der Zeit kommen wir nicht zurecht. Stellt euch vor, da gibt es in China ein Ehepaar. Also die haben nichts mit Religion am Hut. Beide sind Mathematiklehrer. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte noch nicht. Beides sind Mathematiklehrer. Die haben eine Tochter. Diese Tochter wird technische Assistentin. Dann merkt sie aber, dass sie noch mehr drauf hat und Lust hat zum Studieren. Sie möchte gerne Ingenieur werden. Nun hört sie, dass man ganz gut in Deutschland Ingenieurwissenschaften studieren kann und dass es dort auch wohl Stipendien gibt und dass ein Visum auch nicht so schwer ist zu erhalten. Also geht sie nach Deutschland. Wohin? Nach Bremen. Also das ist da ganz oben, wo es nicht so viele Adventisten gibt und die es noch gibt, haben zum Großteil vergessen, dass sie Adventisten sind, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Es sind nicht alle gleich. Es gibt solche und solche, zum Glück. Aber genau dahin geht diese Frau. Studiert Ingenieurwissenschaften, hat einen kleinen Job nebenbei, um sich Taschengeld zu verdienen. An ihrem Arbeitsplatz ist eine junge Adventistin. Das war die von denen und nicht von denen, nicht? Also, und die lädt sie dann zum Gottesdienst mit ein. Oh, und dieses chinesische junge Mädchen geht mit. Sie geht ein zweites Mal mit und irgendwann fängt sie an, sich mit der Adventbotschaft zu beschäftigen. Und sie verliebt sich in Gott, in Jesus, in die Adventbotschaft und ist Feuer und Flamme. Und sie kann gar nicht an sich halten. Und sie erzählt an ihrer Uni, ihrem Professor, begeistert den, offenbar nicht nur von ihrer Botschaft, sondern auch von sich selbst. Die beiden haben jetzt vor kurzem geheiratet. Beide sind sie Adventisten geworden. Eine weitere Chinesin ist durch ihr Zeugnis Adventistin geworden. Eine dritte bereitet sich gerade auf die Taufe vor. Ich habe sie und ihren Mann in Bogenhofen im Sommer kennengelernt. Ein tolles Paar. Er so der ruhige Wissenschaftler, sie eine richtige Führungspersönlichkeit. Also da ist Feuer drin, spricht sehr gutes Deutsch, ja, und ist begeistert von der Adventbotschaft. Wisst ihr, wenn wir nicht losgehen und die Botschaft verkündigen, die Gott uns anvertraut hat, dann holt Gott Leute aus China, die heute noch gar nicht wissen, wer Jesus ist und was Adventbotschaft ist und wie man das schreibt. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Wir können auch noch dichter rankommen. Also, in der Schweiz, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Geschichte, im letzten Frühjahr hatte ich das Vorrecht, in Wiel eine Kurzevangelisation zu halten. 4 Vorträge, nur so von Freitag bis Sonntag oder bis Sabbatabend sogar nur. Nur über das Thema großer Kampf, wie es anfing, wie es sich auswirkt in Politik und Gesellschaft, im privaten Leben und wie es zu Ende geht. Und die Gemeinde hat etwas sehr Gutes gemacht. Das hat mir gut gefallen. Vielleicht wisst ihr, das ist jemand aus Wiel zufällig da? Okay, die haben... Also nicht nur, die sind so von Haus zu Haus gegangen und in die Fußgängerzonen gegangen, aber nicht nur, indem sie einfach nur so Einladungen verteilt haben, sondern sie haben rote Rosen verschenkt. Ist gut, nicht? Denn ihr wisst, was passiert, wenn jemand eine rote Rose geschenkt bekommt, die wirft man nicht so ohne weiteres weg. So ein Zettel, da hat man immer Angst, da wird man belatschert von irgendwas. Aber eine Rose zu bekommen, ist doch ein besonderes Zeichen der Zuneigung, der Verehrung. Ich glaube, es waren sogar rote Rosen. Und dann rote Rose und dann die Einladung. Wir möchten Sie einladen. Hat funktioniert. Einige sind gekommen. Ich lernte einen jungen Mann kennen. Ein Elternteil kam aus Venezuela. Und der andere Elternteil aus der Schweiz. Großer Mann, ich schätze mal Mitte 20. So ein bisschen in rauen Fahrwassern, wie man bei uns im Norden sagen würde. Also ein bisschen Drogenprobleme, die Ehe war dabei auseinanderzufallen. Mit der Arbeit hat es, glaube ich, auch nicht so geklappt. Er sah ein wenig heruntergekommen aus. Nach dem ersten Abend kam der zu mir und sagte, boah, jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich bin katholisch, aber ich möchte Adventist werden. Warum habe ich noch nicht vorher was von den Adventisten gehört? Das ist ja toll. Das leuchtet mir ein. Ihr wisst, wenn jemand sowas sagt, dann sagt er, ja, du wirst dich auch schon noch wieder beruhigen. Aber er beruhigte sich nicht. Der kam wieder, kam wieder, kam wieder. Im Herbst war ich wieder eingeladen zu einer ähnlichen Kurzevangelisation, 4 Vorträge. Und natürlich habe ich mich gefragt, werde ich den Mann wiedersehen? Kommt der noch oder war das so ein Strohfeuer? Ihr wisst das, wo die Körner zwischen die Dornen fallen und dann, ja, genug beschrieben. Und ich saß da am Freitagabend, wartete auf meinen ersten Vortrag und habe immer mal wieder so durch den Raum geguckt, ob der vielleicht gekommen ist. Aber er war nicht da. Das habe ich ja so ein paar Mal gemacht. Und dann war es soweit, fast soweit, dass ich nach vorne aufs Podium ging. Und ich saß da und guckte auf den Boden und ich glaube, ich betete und bereitete mich vor, konzentrierte mich. Und auf einmal sah ich neben mir im Blickfeld zwei blank geputzte schwarze Schuhe und darüber eine frisch gepresste Bügelfalte. Und ich gucke nach oben, da ist das dieser junge Mann. Jetzt aber nicht mehr so heruntergekommen, sondern in einem sabbatlichen Anzug. Nicht, dass die Krawatte und das helle Hemd ein Zeichen für Heiligkeit oder Bekehrung ist, aber frischer Haarschnitt, sauber angezogen. Und ich habe ihn natürlich begrüßt, das war er, umarmt und gesagt, Mensch, wie geht es dir? Was? Und er sagte, wie soll es mir gehen? Ich habe endlich die Gemeinde Gottes gefunden. Toll, nicht? Und was war passiert? Er stand jetzt mit seiner Frau und mit seinem Baby dort. Seine Frau war damals nach Venezuela zu ihrem Vater zurückgegangen, als sie Eheprobleme hatten. Und nach dieser Vortragsreihe hatte er sie angerufen und hatte gesagt, du, guck doch mal nach, ob es bei euch da auch eine Adventgemeinde gibt. Und siehe da, es gab 5 Minuten vom Haus ihres Vaters entfernt eine Adventgemeinde. Sie sind hingegangen, sind begeistert, haben sich bekehrt und sind auf dem Weg zur Taufe. Heute Nachmittag, innerhalb etwa einer Stunde, wird dieser junge Mann in Wiel getauft. Ich wollte, ich hätte da sein können, aber ich bin hier, ich habe es ihm geschrieben, er hat mich eingeladen. Also was will ich damit sagen? Es passiert auch in der Schweiz. Da sind Menschen draußen, die warten nur darauf, dass sie eingeladen werden, dass sie angesprochen werden. Seine Reaktion nach der ersten Vortragsreihe war, warum habe ich nicht schon längst die Adventisten kennengelernt? Diese wunderbare Botschaft, endlich habe ich sie kennengelernt. Wie viele Menschen gibt es noch da draußen, die nur darauf warten, dass wir sie ansprechen? Und ich glaube, dass Gott uns, wenn wir bereit sind, mit diesen Menschen zusammenbringt. Okay, das nur als kurzen Einstieg. Ich möchte das heute etwas systematisch aufbauen. Mein Thema ist ja das Zeugnis im Alltag. Ich sage damit nicht, dass andere Methoden der Mission oder des Zeugnisses oder der Evangelisation unnötig oder falsch seien. Ganz im Gegenteil. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ich möchte hier in diesen kleinen Vorträgen heute Nachmittag meine Betonung darauf legen, wie es im Rahmen des normalen Alltagslebens, ohne dass wir eine besondere Anstrengung machen müssen, wie es möglich ist, Zeugnis zu geben, Menschen zu erreichen, sie auf Christus hinzuweisen. Aber es gibt einige Vorüberlegungen, einige Voraussetzungen, einige Vorbereitungen, die wir berücksichtigen sollten. Jesus ist der Weinstock und er sagt, nur wer mit mir verbunden ist, wird Frucht bringen. Das ist die Voraussetzung. Das heißt, wenn wir nicht diese vitale, im wahrsten Sinne des Wortes, vitale Verbindung haben zu Jesus Christus, wenn wir ihn nicht erlebt haben als den, der uns befreit hat, der uns erlöst hat, der unsere Kraftquelle ist, dann wird es uns schwerfallen, im wahrsten Sinne des Wortes schwerfallen, rauszugehen und mit anderen über Christus, über Gott, über die Botschaft zu sprechen. Dann werden wir im besten Fall intellektuelle Argumente gewinnen, wenn wir Glück haben. Vielleicht werden wir, wenn wir noch glücklicher sind, die Statistik der Adventgemeinde etwas verbessern. Aber es wird etwas Entscheidendes fehlen, nämlich diese Beziehung zu Gott zu Jesus Christus. Denn nur so werden Menschen gerettet, wenn sie sich Christus übergeben haben. Wenn wir das selbst nicht erfahren haben, dann sollten wir wirklich erst an dieser Stelle arbeiten und sehen, dass da alles in Ordnung ist, bevor wir den Mund aufmachen, bevor wir mit anderen über Gott und Jesus sprechen. Wir rätseln ja manchmal darüber herum, ist das Gebet, das ich hier bete, nach dem Willen Gottes? Ist es ein Gebet im Namen Jesu, das heißt in seinem Sinne? Denn wir wissen, nur dann wird Gott ein Gebet erhören, wenn es in seinem Sinne ist. Ja, wenn wir beten, lieber Gott, hilf mir, dass ich die Bank dort überfalle und dass ich nicht erwischt werde, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass das kein Gebet im Sinne Gottes, im Namen Jesu ist. Das ist nur für uns dann. Also, ja, und es gibt sicherlich so Graubereiche, wo wir uns nicht sicher sind. Wenn ein Mensch schwer krank ist, wir wissen nicht, ob es vielleicht besser wäre, wenn Gott ihn zur Ruhe legt oder ob er weiterlebt. Das wissen wir nicht. Wir wünschen uns das, wir beten darum, aber letztlich ist da immer noch so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, höfliche Zurückhaltung, wenn wir sagen, Herr, dein Wille geschehe. Du weißt es besser. Das ist zwar unser Wunsch, aber du wirst es schon richtig machen. Nur gibt es Gebete, bei denen wir uns ganz sicher sein können, dass Gott sie erhören wird. Ich meine ja. Wenn es darum geht, darüber sprachen wir beim letzten Mal, Herr, gib mir heute die Gelegenheit, mindestens einem Menschen gegenüber deine Liebe zu bezeugen. Wird Gott das Gebet erhören? Ist das im Sinne und im Namen Gottes? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und wenn wir bereit sind, Menschen mit Christus zusammenzubringen, sie der Erlösung zuzuführen sozusagen, können wir uns sicher sein, dass das im Sinne und Namen Gottes ist. Natürlich, Gott wird niemals jemanden manipulieren. Er respektiert immer noch die freie Entscheidung des anderen Menschen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir begeistert sind. Aber begeistert wovon? Sind wir wirklich begeistert? Sind wir so begeistert, dass wir nicht mehr an uns halten können? So als wenn wir gerade ja, den Jackpot in der Lotterie geknackt haben. Ich meine, das schaffen wir nie, weil wir nicht spielen. Da müsste schon jemand aus Versehen unseren Namen und unsere Adresse auf den Lottoschein gesetzt haben. Ja, weil er schlecht geschrieben hat, ist da vielleicht unser Name und unsere Adresse bei rausgekommen. Also, dass man 6 Richtige hat oder den Jackpot gewinnt, ist nicht sehr viel wahrscheinlicher, als dass das passiert. Das nur mal am Rande. Ja, also, aber es gibt Ereignisse, die uns so begeistern, wenn die Schweiz Fußballweltmeister geworden wäre. Hätte euch das begeistert? Einige von euch vielleicht. Ja? Nach einem gewonnenen Fußballspiel, da liegen sich auf einmal wildfremde Leute in den Armen. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja? Also, es ist hochinteressant, wie auf einmal die Menschen auftauen und alle Scheu und Scham ablegen und sich menschlich näher kommen. Die wären nie auf die Idee gekommen, zu einem anderen Anlass auf den anderen zuzugehen und den zu umarmen. Aber in solchen Situationen passiert das. Ich habe es erlebt. Ja. Übrigens, das Gleiche passiert auch in einer Krise, in einer Katastrophe. Nicht? Auch da werden auf einmal alle diese Ressentiments und diese Höflichkeiten und diese Distanz aufgehoben. Nicht? Das ist interessant. In extremen Glücksfällen, extremen Unglücksfällen. Ja. Also, wenn wir so voll sind, so begeistert sind, so viel erfahren, erlebt haben, dann fällt es uns leicht, denn quillt die Begeisterung aus unseren Ohren raus, aus den Poren kommt es heraus. Wir können gar nicht anders. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Aber keine Frömmelei. Was ist Frömmelei? Frömmelei, das ist so ein religiöses Getue, so ein frommer Augenaufschlag, so salbungsvolle Formulierungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das höre, dann wird mir schlecht, dann wird mir übel. Ich glaube, das geht vielen anderen Menschen auch so. Ja, wir müssen nicht so fromm tun, wenn wir wirklich Gott in unserem Leben erlebt haben. Wir können ganz normale Menschen bleiben. Ja, ich verweise immer gerne auf den VW Schön, Valentin Schön. Der hat eine besondere Einstellung gehabt, nämlich der hat jeden Menschen als Kandidaten für den Himmel gesehen. Vielleicht habt ihr ihn schon mal, wer hat schon mal Valentin Schön gesehen und gehört? Sagt euch nichts mehr. Ja, wahrscheinlich ist das eine Altersfrage. Also diejenigen, die so alt sind wie ich oder älter, werden ihn vielleicht noch kennen. Der kommt, glaube ich, kam aus dem Baltikum. Ich weiß, er sprach Deutsch. Der Name lässt es auch vermuten. Er ist dann relativ früh als Missionar nach Südamerika gegangen. Später wurde er dort Evangelist und dann Verwaltungsmann, also Leiter der Division oder so. Und am Ende war er dann in der Generalkonferenz. Ich habe ihn dann dort wieder getroffen, in Washington. Ein eindrucksvoller Mann. Und der hatte diese Einstellung, überall wo der war, wo er lebte, wo er arbeitete, der sah in jedem Menschen, dem er begegnete, einen Kandidaten für den Himmel. Und der hat die Leute auch so behandelt. Und viele sind dann auch tatsächlich zu Gott gekommen und in die Gemeinde. Ich finde, diese Grundeinstellung ist schon mal wichtig. Ja, ich gebe zu, es fällt mir schwer, wenn ich mit 250 auf der linken Spur auf der Autobahn fahre und da versucht jemand mit 120 gerade auch in der linken Spur zu parken oder zumindest sehr langsam zu fahren, dann fällt es mir schwer, diesen Menschen als Kandidaten für den Himmel zu sehen. Und dann erinnere ich mich manchmal an dieses Wort, ja, und überlege mir dann, bei der nächsten Raststätte könnten wir uns vielleicht wiedersehen. Und wenn der mich dann erkennt, ist es schwer, ein Zeugnisgespräch zu beginnen. Besonders, wenn ich die Lichthupe benutzt habe. Das tue ich aber nicht. Kennt ihr das? Ich habe Probleme mit dem Auffahren. Manche Leute fahren unanständig dicht auf. Nicht hinten, vorne. Vorne habe ich das Problem. Okay, also, nein, ich weiß, in der Schweiz kann man damit nicht punkten. Ich tue das auch nicht in der Schweiz. Da fahre ich mit Tempomat und stelle das immer schön auf 129 ein. Und dann kriege ich auch nicht so viele Strafzettel. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen diese innere Einstellung. Wir müssen das Potenzial in Menschen sehen. Wir müssen versuchen, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht, als Kandidaten für den Himmel. Zeugnis sein und Zeugnis geben. Es ist ein Problem, wenn ich den Mund aufmache und ich spreche über Gott, aber mein Verhalten widerspricht dem, was ich sage. Ja, es gibt ganz einfache, praktische Dinge, die in meinem Leben zunächst einmal stimmen sollten. Nämlich Verträge erfüllen, anständige Menschen sein, ehrlich sein, freundlich sein. Wenn wir an der Stelle kein Zeugnis sind, dann sollten wir auch lieber kein Zeugnis geben, sonst wird es zu einer Anti-Werbung. Und das ist schlimmer, als wenn man gar nichts sagt. Ja, erspart mir Beispiele. Ich hätte sonst eben an einen gewissen Präsidenten gedacht, aber das brauchen wir nicht hier zu erwähnen. Ich muss in diesem Zusammenhang manchmal an Graham Maxwell denken. Ihr kennt Graham Maxwell, einen der Söhne von Arthur Maxwell. Prophetische Zeit, okay. Arthur Maxwell, also der Graham Maxwell, der hat immer gesagt, wenn ihr mal ein paar ruhige Minuten habt, dann setzt euch mal hin, nehmt ein Blatt Papier raus und einen Stift und schreibt die Namen der 10 Leute auf, die ihr auf der neuen Erde gerne als Nachbarn haben möchtet. Interessante Übung, ne? Neue Erde, Ewigkeit, also Leute für sehr lange als Nachbarn haben. Und er sagt, ihr werdet euch wundern, welche Namen auf dieser Liste erscheinen. Manche sind vielleicht gar nicht in der Gemeinde, manche sind vielleicht nicht einmal Christen. Und ihr werdet euch wundern, wer nicht auf der Liste erscheint, obwohl er vielleicht Kraft seines Amtes darauf erscheinen müsste. Ja, und dann überlegt mal, warum setzen wir eine Person auf diese Liste? Und bei wie vielen Personen würde ich auf so einer Liste erscheinen? Woran liegt das? Ja, wonach würden wir das auswählen? Ich glaube, dass wenn wir das verstanden haben, was den Unterschied ausmacht, dann werden wir auch wirksamer in unserem Zeugnis sein. Ja, ich erlebe es immer wieder, dass wenn ich bereit bin, den Mund aufzumachen, wenn ich bereit bin, mich morgens im Gebet vorzubereiten und zu sagen, lieber Gott, bitte bring mich mit allen Menschen zusammen, der nach dir fragt, dass Gott schon lange bereit dazu ist. Wie oft habe ich es erlebt, dass Gott uns hilft mit diesem Rendezvous? Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Und dann sollten wir uns Gedanken machen, worüber sprechen wir dann mit Leuten? Über Milchsuppe oder über Schwarzbrot? Es gibt viele, die meinen, wir könnten unseren Mitmenschen immer nur Milchsuppe verabreichen. Was meine ich damit? Es gibt ja so eine Art generisches Evangelium, das in der weißen Verpackung daherkommt, ohne Ecken und Kanten, so ganz allgemein, wie man es auch woanders hören kann, in anderen Kirchen. Es gibt Leute, die sagen innerhalb unserer Gemeinde, wir haben ein Zwei-Hürden-Modell. Wir müssen es erst einmal schaffen, dass die Menschen Christus annehmen, an die Autorität der Bibel glauben, an den Schöpfungsbericht und so weiter. Und wenn sie diese erste Hürde genommen haben, dann können wir ihnen die Sonderlehren bringen, also Sabbat, Schweinefleisch und Zehnten sozusagen. Ja, das ist denn noch schwer genug. Das Mahlzeichen des Tieres und die 1260 und die 2300 und ja, die prophetischen Ketten und so. Ja, das kommt dann, wenn sie die erste Hürde erfolgreich übersprungen haben. Dann kommen wir mit der zweiten Hürde. Ich bin anderer Meinung an dieser Stelle. Ich glaube, dass wenn wir so anfangen, das mag bei dem einen oder anderen funktionieren, aber ich glaube, wenn wir das so machen, machen wir uns das schwerer als nötig. Ich glaube nämlich, dass wir dann teilhaben an der geringen Glaubwürdigkeit des Kirchenchristentums. Wenn wir gleich mit unseren exotischen Lehren kommen, mit unserer besonderen Einsicht, dann hören die Leute hin. Vielleicht hören sie etwas zum ersten Mal. Ja, wir sind beauftragt, die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. Und ich weiß, ich habe die Geschichte hier schon mal erzählt, aber wer war das letzte Mal da, als ich darüber sprach? Vielleicht ist ja keiner von denen da. Okay, es sind einige, ich würde sagen, das waren so etwa 24%. Also kann ich es ruhig nochmal erzählen. Also, ich saß im Flugzeug, neben mir ein Manager der Autoindustrie. Ihr kennt die Geschichte, ne? Und das war ein katholischer, gläubiger Christ, praktizierender, gläubiger Mensch, feiner Mensch. Und wir unterhielten uns über verschiedene Fragen der Bibel und kamen dann auch auf den Schöpfungsbericht zu sprechen. Und ich sagte, wenn Sie an die Bibel glauben, dann glauben Sie auch an den Schöpfungsbericht. Ja, sagt er, das tue ich. Dann glauben Sie auch, dass die Erde erst vor etwa 6000 Jahren geschaffen wurde? Ja, das glaube ich. Ich sage, gut. Und das heißt, Sie glauben auch, dass die Erde in 6 buchstäblichen Tagen geschaffen wurde, in der Schöpfungswoche? Ja, das glaube ich auch. Ich sagte, prima, glaube ich auch. Ich sage, und dann glauben Sie auch, dass Gott am 7. Tag geruht hat und diesen Tag zum Ruhetag bestimmt? Ja, das glaube ich auch. Sag ich, welches ist der 7. Tag? Und er guckte mich ganz erstaunt an und sagte, ja, der Sonntag ist der 7. Tag. Und ich sagte dann, wirklich? Und seine Stirn legte sich in Falten. Ich meine, der viele Falten hat, hat die größten Entfaltungsmöglichkeiten hinterher. Er sagte dann, ja, und dann habe ich meine 7 Finger rausgeholt. Ich hatte 10 dabei, aber ich habe den 7 benutzt und habe dann gesagt, okay, dann zählen wir doch mal. Warum heißt der Mittwoch Mittwoch? Ja, weil er in der Mitte der Woche liegt, sagt er. Ich sage, okay, Mitte der Woche. Und er holte seine Finger, er hatte auch 10 dabei, hat 7 hochgehalten. Muss ein lustiges Bild gewesen sein für die Stewardessen, die die Gänge auf und ab liefen, da so 2 erwachsene Menschen zu sehen, die da ihre Finger hochhielten und ihn zählten. Haben die denn keinen Taschenrechner? Dann zählte er einmal, zählte zweimal und dann brach es aus ihm heraus und er sagte, der Samstag ist der 7. Tag. Und ich sagte, sehen Sie? Und die ganze Christenheit feiert den falschen Tag. Aber Sie als Katholik haben ja kein Problem damit. Sie glauben ja, dass der Papst das Recht dazu hat, den Feiertag zu verändern. Nein, 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 nein. Der Papst hat nicht mehr zu sagen als Gott. Ich sage, gut für Sie, der Meinung bin ich auch. Ich sage, wussten Sie eigentlich, dass das schon 600 vor Christus durch einen Propheten vorhergesagt wurde, dass der Papst das ändern würde? Was, sagt er, das steht sogar in der Bibel. Dann habe ich ihm Daniel 7, Vers 25 zitiert und er hat sich Notizen gemacht, er wollte das nachforschen. Warum erzähle ich das? Weil hier sind wir sehr schnell auf einen kontroversen Punkt eingegangen. Eine biblische Lehre, die abweicht von der Mehrheitstradition der Christenheit. Dieser Mann war ein ehrlicher, suchender Mann. Er war offen. Er glaubte an Gott, er glaubte an die Autorität der Bibel. Wenn ich jetzt nur mit dem Friede, Freude, Eierkuchen besprochen hätte, hätte ich ihm doch nicht weitergeholfen. So wollte er nach Hause gehen und weiter forschen. Also das zum Thema generisches Evangelium oder speziell Adventbotschaft. Und an dieser Stelle sollten wir eine kurze Pause machen.